Common People von Pulp bei Radio Attack auf Radio Rüsselsheim, UKW 90,9, Kabel 99,85 und www.radio-r.de. Bei uns am Telefon an der Leitung Ralf Hofrogge. Wir hatten eigentlich, was ich als Schluss geplant hatte, nämlich was kann man denn für heute daraus lernen noch aus dem, was da so 1918, 1919 und so weiter passiert ist, hat der Ralf einfach schon mal angesprochen, nämlich wir sollten nicht einfach mechanisch irgendwas übernehmen. Wir müssen heute gucken, wie ist die Situation, analysieren und natürlich versuchen, die Leute, die was ändern wollen oder mindestens erhalten wollen in Richtung Demokratie, Soziales, Sozialisierung und Solidarität auch mit Menschen, die woanders sind und vielleicht woanders herkommen. Die sollten sich doch versuchen, irgendwie zusammenzutun. Aber was mich nochmal jetzt sozusagen historisch interessiert, wie war denn das dann nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja nun auch nochmal eigentlich vor Augen geführt hat, irgendwie mit dem Kapitalismus, das kann nicht so ganz stimmen und einfach so weitergehen. Selbst die CDU in ihrem Aalener Programm hat das festgestellt. Und es gab ja dann auch entsprechende Forderungen, Aktionen. Es gab auch wieder Streiks. Und es gab aber sozusagen im unterschiedlichen Ausmaß Reaktionen dann auf sozusagen Regierungsebene da drauf, nämlich in England, zumindest so meine Kenntnis, deutlich mehr in Richtung Sozialisierung, auch gewerkschaftlicher Einfluss als in Deutschland. Und damit sind wir ja, glaube ich, fast bei deinem Habilitationsthema. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg? Und vielleicht auch ganz kurz, wie siehst du das heute, so die Unterschiede?
Naja, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Großbritannien der Sieg über Nazi-Deutschland ein Stück weit auch als ein Sieg über einen Auswuchs des Kapitalismus verstanden, weit in die Gewerkschaftsbewegung hinein. Und es gab auch in Deutschland diese verbreitete Auffassung, dass die Weimarer Republik wesentlich mit auch durch diese Verquickung von Rüstungsindustrie und massiver politischer Macht halt ruiniert wurde. Und dass nur eine Demokratisierung der Wirtschaft auch eine derart autoritäre Konzentration politischer Macht halt verhindern kann. In den USA gab es eine sehr ähnliche Stimmung. Da hat man schon in den 30ern Antitrust-Gesetze, also da war eben die Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise in den USA in den 1930ern, war nicht ein autoritäres Regime einzuführen, sondern halt der New Deal, also massive Sozialprogramme zu Lasten des Großkapitals und auch eine Zerschlagung von Monopolen wie Standard Oil Company, also die ist, glaube ich, schon in den 20ern aufgelöst worden, und ohne dass da ein mechanischer Zusammenhang bestehen würde zwischen einem zentralisierten Kapitalismus und Faschismus, so ist es doch relativ klar, dass eine lebendige Demokratie auch nicht leben und überleben kann, wenn ökonomische Macht derart konzentriert ist und anderen Leuten kaum das Nötigste zum Leben bleibt. Also wir diskutieren das heute ja so an Medienindustrie vor allen Dingen, ne? Aber auch der Lebensmittelhandel wird in Deutschland von vier Ketten halt beherrscht. Und dieser gewisse Konsens zwischen Sozialisten und Teilen von Liberalen, der war halt in Großbritannien so stark, dass eine Labour-Regierung tatsächlich dazu übergehen konnte, halt die ganze Energieversorgung und das Transportwesen, die Kohleindustrie zu sozialisieren, also komplett zu verstaatlichen. Und in Deutschland sahen die hessische Landesverfassung, nordrhein-westfälische Landesverfassung ähnliche Sachen vor, aber in den USA hatte sich bis dahin der Wind schon sehr gedreht. Was 1947 vielleicht noch gegangen wäre, ging 1949 nicht mehr, weil dann hatte plötzlich das Rollback gegen den Kommunismus hatte Vorrang. In der britischen Besatzungszone hätte es eigentlich gar keine Gegenargumente gegeben, warum auch in Deutschland die Schlüsselindustrien sozialisiert, nachdem man dasselbe direkt in der Zeit in England selber macht. Aber die Amerikaner haben sich durchgesetzt. Es gibt ein Buch, das heißt Die verhinderte Neuordnung, was das so ein Stück weit beschreibt. neuere Kritik an diesem Buch ist aber auch, dass die Gewerkschaften selber und die Arbeiterbewegung selber natürlich nicht nur Opfer ist von der amerikanischen Besatzungsmacht, die ihnen diese Neuordnung gestohlen hat, sondern dass man selber auch diese gesellschaftliche Gegenmacht, die es gebraucht hätte, um so eine Sozialisierung und eine echte Wirtschaftsdemokratie durchzusetzen, nicht aufgebracht hat, sondern man hat wieder mal eher Angst gehabt hat vor der Unordnung der Massen. Also es gab einen Generalstreik 1948 gegen die Marktwirtschaft, gegen die Einführung der D-Mark. Das ist völlig gelöscht aus dem öffentlichen Gedächtnis. Erst Uwe Fuhrmann hat das mit einem sehr guten Buch wieder hervorgeholt. Das ist letztes Jahr erschienen. Die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft. Und da wird auch klar, dass es eben die Gegenkraft Gewerkschaften, vielleicht fehlte die Zeit, vielleicht fehlte aber auch sozusagen der Wille, eine Massenbewegung zuzulassen, oder es fehlte auch die Erfahrung sozusagen, und da wären wir dann wieder bei den Räten, wie eine Politik von Organisation, Organisiertheit, hauptamtliche Struktur, eine gewisse Disziplin mit einer spontanen sozialen Bewegung zusammengehen kann. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant, auch wenn man an Politik denkt, wie funktioniert Politik? Es gibt festgefügte Organisationen und es gibt Konjunkturen von Massenbewegungen, die oft überhaupt nicht festgefügt sind, sowas wie Occupy oder Ähnliches. Und eigentlich kann sozusagen sozialer Wandel nur passieren, wenn eine soziale Krise da ist, die genug Leute, die vorher nicht politisch sind, politisch interessiert macht, weil es dann um ihre Interessen geht, wenn sich daraus eine Massenbewegung entwickelt, wenn aber eben auch innerhalb von Institutionen und festgefügteren langfristigen Organisationen da Bündnispartner sind und wenn da so eine Koalition für Wandel entsteht. Und die war offensichtlich bei der Gründung der Bundesrepublik nicht stark genug, was wesentlich aber eben auch an dieser Kalten Kriegskonstellation lag, die immer, Degen hat das im Lied gesungen, DDR geht doch noch drüben, die immer sehr viele soziale Forderungen zum Schweigen gebracht hat, weil das geht ja alles zu weit.
Okay, soweit der historisch sozusagen durchdrängte Blick auch auf die Gegenwart von Ralf Hofrogge, Historiker aus Berlin, an der Ruhr-Uni in Bochum tätig. Ja, Ralf, vielen Dank für diese sehr kompetenten Einlassungen und Auslassungen von, ja, sag mal, 1914 bis zur Gegenwart. Wir werden uns hier bei Radio Attac auch in den nächsten Monaten noch immer wieder mit diesem Thema, was da vor 100 Jahren passiert ist, beschäftigen. Und wir haben von Attac selbst zusammen mit der Rüsselsheimer Stadtbücherei dann am 25. Oktober eine Veranstaltung, wo ein anderer Historiker, Autor Joachim Käppner berichten und diskutieren wird. Der hat ja auch ein dickes Buch geschrieben über 1918, Revolution für die Freiheit. Den Titel habe ich jetzt nicht ganz im Ohr, aber ich glaube, der Aufstand der Besonnenen heißt das. Und dann wollen wir mal sehen, was er so für Thesen da einbringt. Ja, also Ralf, viel Glück bei der Habilitation, viel Glück beim Artikel für das historisch-kritische Wörterbuch und ich denke, wir bleiben in Kontakt. Dir vorgeschlagen jetzt nochmal eine Musik, nämlich, ja, da gehen wir jetzt nicht in die 90er, sondern in die 60er zurück, von den Beatles, Revolution, ein revolutionärer Schlager, oder?
Ja, eigentlich eher gegenrevolutionär, es macht sich so ein bisschen lustig über den People mit Postern von Chairman Mao. Mhm. Aber es ist vielleicht auch eine Satire darüber oder das Thema, was wir schon mal hatten, dass Revolution nicht passiert, indem man ganz groß Revolution auf dem Poster schreibt, sondern die Idee eines sozialen Wandels muss halt im Alltag spürbar sein. Das haben die Beatles offenbar nicht gesehen bei Teilen der Neuen Linken und das sozusagen ironisiert.
Okay, also dann tschüss und noch einen schönen Restsonntag.
Ja, tschüss.